Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Liebe Gemeinde, heute geht es noch einmal um das Thema Gemeinschaft. Das ist ja unser Thema im April, Gemeinschaft. Und uns als Gemeindeleitung ist es wichtig, es gehört einfach zum Leben eines Jüngers elementar dazu, grundlegend, Gemeinschaft mit anderen zu haben. Und das scheint gar nicht immer so einfach zu sein. Und deshalb auch in dieser Predigt einiges Grundlegende dazu und dann auch noch was Praktisches. Erstens, Gemeinschaft ist der Wunsch Gottes. Wir alle, die wir hier so sitzen bzw. stehen, sind für Gemeinschaft geschaffen. Gemeinschaft ist Gottes Wunsch für unser Leben. Gemeinschaft ist unentbehrlich für unser Leben. Wir brauchen Gemeinschaft. Es gibt ein Vakuum in uns, das nur Gott füllen kann. Es gibt aber ein anderes Vakuum in uns, das nur ein anderer Mensch oder andere Menschen ausfüllen können. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Gemeinschaft mit anderen Menschen brauchen. Das kann durch nichts anderes ersetzt werden, auch wenn wir das noch so stark versuchen. Nicht durch Hobbys, durch Leistung, durch Geschäftigkeit, durch Bücher, durch Aktionen, nicht durch Dienst für andere Menschen oder Mitarbeit in der Gemeinde. Als Gott den Menschen geschaffen hat, so lesen wir in der Schöpfungsgeschichte, kommt Gott zu folgendem Schluss. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Genesis 2, Vers 18. Wieso eigentlich allein? Der Mensch war nicht allein, Gott war doch da. Aber das scheint nicht zu genügen. Darf man das so sagen in einem Gottesdienst? Von Anfang an ist klar, der Mensch braucht Gott, aber der Mensch braucht Menschen. Ohne geht es nicht. Wir brauchen Menschen. So sind wir. Nicht aus Versehen, so hat uns Gott geschaffen, dass wir andere Menschen brauchen. In einer Studie ist zu lesen, dass Menschen, die isoliert von anderen lebten, eine 3-mal so hohe Sterblichkeitswahrscheinlichkeit hatten, wie Menschen, die intensiv in Beziehungen eingebunden waren. Also es ist buchstäblich lebensspendend, in Beziehungen zu leben, in tiefgehenden Beziehungen zu sein. Und Forscher haben herausgefunden, dass Menschen mit ungesunden Lebensgewohnheiten, wie zum Beispiel Rauchen, schlechte Essgewohnheiten, übermäßigen Alkoholkonsum, die aber sozial stark eingebunden waren, also tiefe Beziehungen hatten, deutlich länger lebten als Menschen mit einem gesunden Lebensstil, die aber einsam lebten. Oder anders gesagt, es ist besser, mit guten Freunden Chips zu essen, als alleine Brokkoli zu essen. Ganz schlimm ist wahrscheinlich Chips alleine und ganz gut Brokkoli mit anderen. Also will sagen, Gemeinschaft ist unersetzlich. Beziehungen können wir durch nichts anderes ersetzen. Es ist lebenswichtig für uns. Und da muss ich gestehen, ich muss tatsächlich da mal über meine Prioritäten nachdenken. Mich hat das Thema selber ganz schön erwischt, als ich das vorbereitete. Die Frage, was ist mir wichtig? Wofür setze ich mich ein? Wozu setze ich meine Zeit ein, meine Energie? Also die Predigt ist heute für mich, aber ihr dürft gerne weiter zuhören. Ich würde das mal so formulieren, diesen Wunsch Gottes, das ist Gottes Traum. Er hat für uns den Traum, dass wir in Beziehung mit anderen Menschen leben. Und deshalb gibt es zweitens in uns auch diese Sehnsucht. Es gibt Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Begegnung. Das haben wir alle irgendwann mal. Manchmal spüren wir das, manchmal unterdrücken wir das und schieben das schön an die Seite. Aber diese Sehnsucht hat Gott in uns hineingelegt. Und ich höre das manchmal so, dass Menschen mir sagen, man müsste sich mal wieder öfter besuchen. Früher war das so selbstverständlich, da hat man sich irgendwie dauernd besucht, immer war jemand da oder ich war da woanders bei jemandem. Das war mehr an der Tagesordnung, man hat sich verabredet oder ist spontan vorbeigekommen. Irgendwie scheint das abgenommen zu haben. Man müsste. Heute ist der Tag, wo wir damit anfangen, das wieder mehr zu machen. Einige von euch haben sich bei der Aktion Rate mal, wer zum Kaffee kommt, eingetragen. Ihr dürft euch natürlich auch so untereinander besuchen. Also wir hatten so Zettel, wo man aufschreiben konnte, ich bin heute zu Hause und bin bereit, so und so viele Leute zum Kaffee zu bekommen. Und andere haben aufgeschrieben, ich bin heute lieber nicht zu Hause und besuche jemanden. Und die Gastgeber werden dann, wenn es heute Nachmittag klingelt, erfahren, wer dann vor ihrer Tür steht. Und die, die Gäste sind, denen werde ich gleich nach dem Gottesdienst sagen, wo sie hin dürfen. Damit ist es natürlich nicht getan, aber das soll so ein bisschen deutlich machen, doch ist es wichtig, dass wir uns besuchen. Und ich hoffe, dass wir alle gute Erfahrungen damit machen und so richtig wieder Lust bekommen zu sagen, Mensch, das war gar nicht so schlimm. Das war richtig gut, das hat Spaß gemacht und ich mache das mal selber, ich lade mal wieder jemanden ein oder klingel mal spontan. Ich hoffe, dass wir wieder mehr Lust bekommen und das irgendwie auch in unseren Alltag besser integrieren können. Der Wunsch Gottes, unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft, der Zustand. Es ist wundervoll, wenn wir Gemeinschaft als etwas Positives erleben. Aber wir müssen ja auch ehrlich sein und sagen, das ist nicht immer so. Manchmal erleben wir Gemeinschaft auch kritisch, als etwas, was uns belastet. Wer Berührung mit anderen Menschen hat, wer Gemeinschaft erlebt, wer in Gemeinschaft und in Gemeinde lebt, der erlebt auch die Grenzen von Gemeinschaft, Konflikte und Enttäuschung. Und das ist völlig logisch, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Unsere Welt ist noch nicht vollendet, zum Ziel gekommen. Wir sind noch nicht im Himmel. Es ist noch nicht alles perfekt hier. Und wir sind alle sehr unterschiedlich. Wir treffen auf Menschen, die ganz anders denken. Und das führt unweigerlich auch mal zu Konflikten. Das heißt, Gott hat das in Kauf genommen, dass wir mit unserer Unterschiedlichkeit auch an Grenzen und in Konflikte kommen, weil diese Unterschiedlichkeit gewollt ist. Und wenn wir mal in die Urgemeinde blicken, in die verschiedenen Urgemeinden, selbst da ist diese nüchterne Realität so zu spüren, es gibt auch da Krisen und Probleme. Da war nicht alles immer gut. Das denkt man manchmal so. Ja, da war früher alles ganz toll. Die hatten ganz schön Probleme auch. Und das wird auch ganz nüchtern berichtet in der Apostelgeschichte. Das erste Problem, das ich hier habe, das ist ein schönes Problem. Zu viele Leute, großer Zuwachs, was machen wir mit denen? Das muss man erstmal stemmen. Es ist auch eine kleine Krise. Dann wurde eine Gruppe der Witwen vernachlässigt bei der täglichen Versorgung und dann entstand Gemurre und darauf musste Gemeinde erstmal reagieren. Oder Arme und Reiche beim Abendmahl. Die Reichen haben den Armen da was vorgegessen und die guckten in die Röhre. Die unterschiedliche Sicht auf Heidenmission, ist das jetzt erlaubt oder sogar Gold gewollt? Oder da gab es ganz schön Auseinandersetzungen. Und Paulus und Johannes Markus haben sich schließlich sogar getrennt, weil das miteinander nicht mehr ging. Also heile Welt war da nicht. Es gab schon damals Konflikte. Und es wäre auch naiv zu erwarten, dass nur weil wir Gemeinde sind, alles flutscht, uns immer schön ist. Konflikte sind ein unausweichlicher Teil unserer Welt. Und die Abwesenheit von Konflikten ist kein Zeichen von geistlicher Reife. Und die Anwesenheit von Konflikten, Unreife. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Die Abwesenheit von Konflikten ist kein Zeichen von geistlicher Reife. Die Anwesenheit von Konflikten ist kein Zeichen von geistlicher Unreife. Das hat damit nichts zu tun. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass wir die Illusion verlieren, dass alles perfekt ist. Solange wir dabei sind, ist nicht alles perfekt. Wichtig ist, dass wir nicht angreifen, uns nicht zurückziehen, sondern das annehmen, dass es so ist und dass wir uns gegenseitig respektieren. Liebe Gemeinde, wir erleben in Gemeinschaft Konflikte, aber auch die Begrenzung, die Grenzen von Gemeinschaft. Gemeinschaft kann nicht alles. Und so wie wir Menschen brauchen, damit es uns gut geht, gibt es doch immer auch eine Sehnsucht, die Menschen nicht stillen können. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir Gemeinschaft nicht als Allheilmittel für alle unsere inneren Konflikte und Sehnsüchte sehen. Es gibt manchmal eine zu hohe Erwartung an Gemeinschaft. Gemeinschaft ist nicht dazu da, dass wir uns nicht alleine fühlen. Ich glaube, dass nur wer gut alleine sein kann, auch gut Gemeinschaft leben kann. Wenn wir aus dem Grund Gemeinschaft haben, weil wir nicht alleine sein wollen, dann wird keine wirklich echte und tiefe Beziehung entstehen können. Ich würde es mal so sagen, suche Begegnung mit anderen Menschen, pflege deine Beziehung, aber erwarte nicht alles davon. Und natürlich ist für Begegnung, Beziehung und Gemeinschaft eine gewisse Offenheit unentbehrlich. Ohne geht es gar nicht. Wenn wir echte, tiefe Beziehung haben wollen, müssen wir auch eine gewisse Offenheit an den Tag bringen. Manchmal gibt es in Gemeinden oder in christlichen Gemeinschaften die Tendenz zu zeigen, wie gut schon alles ist in unserem Leben. Aber wir sind gefallene Menschen und bleiben Sünder. Und irgendwo muss das auch mal Raum haben dürfen. Irgendwo muss es auch mal Raum haben, Raum geben, wo wir sagen können, nee, ich schaffe das gar nicht, alles, was ich mir vornehme und was Gott von mir will. Ich versage, sorry, ich bin da nicht gut in dem einen oder anderen. Ich glaube, dass wir das brauchen, dass wir echt und ehrlich sein können und einander nichts vormachen. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir so miteinander umgehen, dass da wahre und tiefe Begegnung stattfinden kann. Also wenn wir uns nicht auf dieser Ebene, sondern tatsächlich ein bisschen darunter begeben. Wahre Gemeinschaft, die unsere Herzen zusammen in Liebe verbindet, beginnt dort, wo wir uns an dem Punkt der Schwäche begegnen. Das ist hart, finde ich. Gemeinschaft, wahre Gemeinschaft beginnt dort, wo wir einander uns zuwenden in unserer Schwäche, nicht in unserer Stärke. Das heißt, wo wir einander nichts mehr vormachen, sondern wo wir ehrlich sind. Wo wir die Masken abnehmen und zeigen, wer wir wirklich sind. Deshalb ist Gemeinschaft auch immer irgendwie mit Risiko verbunden. Vielleicht scheuen wir uns deshalb auch manchmal vor Gemeinschaft, weil wenn wir uns öffnen, kann es sein, dass da was passiert, was uns wehtut, weil jemand das nicht versteht, wie wir sind oder damit nicht umgehen kann. Oder sagt, na, ich habe damit gar kein Problem, du bist ja irgendwie noch nicht so weit. So. David Watson sagt in seinem Buch Jüngerschaft Folgendes. Wenn ich bereit bin, mich dir gegenüber in Bezug auf meine eigene persönliche Not zu öffnen und somit deinen Schock und deine Ablehnung riskiere, und wenn ich bereit dafür bin, dass du mir die gleiche Offenheit erweist, dann finden wir uns beide am Fuß des Kreuzes, wo wir beide auf dem gleichen Niveau sind, am Ort der Heilung und der Gnade Gottes. Gemeinschaft, Begegnung als Risiko, wenn wir uns am Ort der Schwäche begegnen und gemeinsam auf dem gleichen Niveau wiederfinden, am Kreuz, am Ort der Heilung und der Gnade Gottes. Das heißt, wir müssen in Gemeinschaft irgendwie einen Weg finden zwischen Offenheit und Verschlossenheit. Wir müssen nicht jedem alles sagen. Darum geht es überhaupt nicht, dass jeder alles von uns weiß. Wir müssen auch Grenzen setzen. Aber wir brauchen auch unbedingt Offenheit füreinander. Ich habe euch mal was mitgebracht, diese Ebenen, die Tiefe der Kommunikation. Wir können mit Menschen über Klischees reden. Ich mache mal ein einfaches Beispiel und oute mich mal wieder als jemand, der gern Fußball guckt. Ihr übertragt das für euch dann auf wichtige Themen. Ein Klischee ist zum Beispiel, Bayern München gewinnt immer. Okay, wir wissen, dass das nicht stimmt, aber das ist so ein Klischee. Irgendwie gewinnen die am Ende doch immer noch. Darüber kann ich mit Leuten reden. Das ist dann von dem, was es an Bedeutung hat, sehr gering. Das kann ich mit jedem machen. Aber ich öffne mich dafür nicht wirklich. Das kann man einfach so raushauen. Dann kann man über Tatsachen reden. Ich kann mitteilen, was ich weiß, nämlich Bayern München hat gestern 6-0 gewonnen gegen Wolfsburg. Das ist eine Tatsache. Das ist gar kein Risiko, sowas zu sagen, weil das stimmt. Da kann niemand was gegen sagen. Es könnte nur jemand sagen, ja, und wen interessiert's? Ja, genau. Und das kann ich auch mit ganz vielen Leuten teilen und da muss ich mich auch nicht groß zu öffnen. Es geht schon ein bisschen tiefer, wenn ich meine Meinung sage, darüber, wie ich das finde. Ich sage, es ist so langweilig. Die gewinnen doch irgendwie letztendlich immer, bis auf diese kleine gegen Dortmund neulich da. Ich teile mit, was ich denke. Da geht es schon ein bisschen mehr an meine innere Substanz. Das werde ich vielleicht weniger Menschen sagen, weil ich nicht weiß, wie Leute reagieren und ich öffne mich schon dafür ein bisschen mehr. Und dann richtig viel von mir sage ich, wenn ich sage, wie es mir damit geht, wenn ich Gefühle offenbare. Und ich sage, ich finde das so ungerecht, dass immer München gewinnt. Warum nicht mal der HSV? Die müssen auch mal Meister werden. Und das sage ich nicht jedem, weil dann gucken mich alle nur an und sagen, was willst du? Während ich doch meine tiefsten Gefühle offenbare. Und dann gibt es noch eine Ebene, die ist bei dem Thema allerdings, glaube ich, nicht zu erreichen, weil das Thema einfach so unwesentlich ist, dass es keine Barrieren mehr gibt. Dass man sich vollständig mitteilt und so einen Lebensstil hat und völlig offen ist, da gibt es vielleicht zwei Personen im Leben, mit denen das so geht. Völlige Transparenz, aber wenig Leute, die das was angeht. Und je nachdem, wo wir bereit sind, uns zu bewegen, erleben wir Tiefe oder auch nicht. Wenn wir bei den Klischees und Tatsachen bleiben, dann bleibt das relativ oberflächlich. Das ist für Anfangsgespräche ganz gut, aber wenn das da bleibt, dann ist das nicht besonders tief. Während wenn wir über Meinung und Gefühle reden, da kann dann wirklich mal Begegnung passieren. Schauen wir mal auf Jesus. Ich habe 4 Bibelstellen mitgebracht, die ich mit euch mal ganz kurz angucken möchte. Da gibt es noch viel mehr, aber die so eine Richtung Jesu mal deutlich machen sollen. Es gibt jemanden, der hat das, ich weiß nicht wie, untersucht, dass ungefähr 1/3 der Tätigkeit Jesu in seinem Leben hier als Mensch auf der Erde Begegnungen waren. Ich weiß nicht, wie man das misst, aber Jesus ist Menschen begegnet, oft, häufig und mit Absicht. Johannes 2, 1-2. Ich lese den Text jeweils vor. Der Text steht da nicht da dran, sondern eine Formulierung von mir. 2 Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Johannes 2, wir sind ganz am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu. Das heißt, was macht Jesus als erstes? Er feiert. So zeigt sich Jesus der Menschheit, indem er auf einer langen Hochzeit mit dabei ist, mit seinen Jüngern und feiert. Er ist einfach da. Sie feiern dieses Fest mit den Menschen, zeigen sich, präsentieren sich, reden mit den Leuten und sind Mensch. Johannes 5, Vers 1. Bald darauf wurde eines der jüdischen Feste gefeiert und auch Jesus ging dazu nach Jerusalem. Man kriegt den Eindruck, schon nach den 2 Versen, dass Jesus gerne gefeiert hat. Ich finde das wichtig, sowas auch mal zu lesen und wahrzunehmen. Das war eine Kernkompetenz, ein Auftrag Jesu, bei den Menschen zu sein. Mit da zu sein, wo sie sind, mitzufeiern. Das ist so eine Seite der Begegnung, die Jesus hatte. Er hatte natürlich auch Begegnungen, wo Menschen auf ihn zukommen und was von ihm wollen. Und dann hat er noch folgende Begegnung, Lukas 19, Vers 5 und 6. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und sagte, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Also eine andere Art der Begegnung, Jesus lädt sich ein. Und er sagt nicht, hast du Zeit, sondern ich muss heute zu dir kommen. Gut, da sind wir hoffentlich ein bisschen vorsichtiger. Jesus hat Menschen zu Hause besucht. Er hat sich Zeit genommen mit Zachäus und mit den Seinen zu essen, zu reden, Gemeinschaft zu haben. Und das war nicht einfach so ein kleines Essen von einer halben Stunde. Die haben schon richtig sich Zeit genommen dafür. Und Markus 2, Vers 15, eine ähnliche Begegnung. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Kein Wunder, dass Menschen auf die Idee kamen, Jesus dafür mal auf den Pott zu setzen und zu sagen, der feiert nur, der isst und trinkt und säuft und hat da Gelage mit Menschen, die Sünder sind, das geht doch so nicht. Das war Jesu Auftrag auf der Erde, Menschen zu begegnen, Zeit zu haben, einfach da zu sein. neben Wundertaten, neben Predigten, neben, dass er Menschen Gott als Vater dargestellt hat, das hat er in diesen Beziehungen gemacht, die er da gelebt hat. Kommen wir zu Praxis und konkreten Vorschlägen. Es gibt einen Großteil an Gemeinschaft, der nicht zufällig passiert, sondern der gesucht und gestaltet werden will. Und es gibt tolle Dinge zu entdecken. Ich glaube, dass wir ganz viele geistliche Erfahrungen in Begegnung mit Menschen machen. Das muss ich mir jetzt selber nochmal sagen. Wir machen viele geistliche Erfahrungen nur in Begegnung mit Menschen. Es gibt manches, das können wir alleine mit Gott so nicht erleben. Und ich möchte einfach mal einige ganz konkrete Vorschläge machen, die, ich weiß nicht, ob die helfen. Wir werden sehen. Und zwar das erste ist das offene Herz, meine ich, und interessiert sein. Ich glaube, dass Jesus sehr interessiert an den Menschen war. Er wollte nicht immer nur was, sondern es hat ihn jeder Mensch tatsächlich interessiert. Ich möchte mir das gerne aneignen, dass ich interessiert bin am Menschen. Nicht nur an Leuten, die mitarbeiten oder an dem, was sie mitarbeiten, sondern an den Menschen, an allem, was so dazugehört. Ich glaube, dass das eines der wichtigsten Grundlagen ist in Beziehungen und in Begegnungen, in Gemeinschaft, dass wir Interesse haben aneinander. Und dass wir nachfragen, was machst du, wie geht's dir, was machst du nochmal für einen Beruf, ich kann mir das nicht merken, das ist so nicht meine Welt, erzähl einfach mal, lass mal hören. Interesse heißt, auch mal nachzufragen und keine Angst zu haben vor dem, was da kommt. Und wenn dieser Mensch eine andere Meinung hat, dann ist das doch erstmal interessant. Ich muss nicht gleich Stellung beziehen, ich kann auch erstmal nur hören. Ein zweites, was ich bei Jesus auch sehr stark entdecke, ist, dass er Menschen einen Wert zubemisst. Ein Mensch muss sich Jesus nicht als wertvoll beweisen, sondern Jesus sieht jeden Menschen als wertvoll an. Schon von vornherein. Das ist eine Grundeinstellung, die für uns sehr wichtig ist und die wir uns abgucken sollten. Einen Menschen als kostbares Geschenk zu sehen, gut, das fällt bei manchen Menschen wahrscheinlich schwer, aber das ist doch mal eine gute Herausforderung. Ein Mensch, der mir auf die Nerven geht, mir vorzustellen, dass Gott diesen Menschen liebt und dass er ein Geschenk an die Welt ist. Okay, da muss man wirklich mal schlucken bei dem einen oder anderen. Aber es ist so, Menschen sind Geschenke an diese Welt. Lasst uns Menschen nicht auf ihre Fehler und Grenzen fixieren und festlegen, sondern ja vielleicht jeden Menschen mit so einem Etikett versehen, sehen, auf dem steht, also von Gott geschrieben, erschaffen nach meinem Bild das Leben meines Sohnes wert, mein kostbarster Besitz von unschätzbarem Wert. So ist jeder Mensch, nicht nur die, die wir mögen. Ich glaube, dass das wirklich hilft, in der Begegnung mit Menschen, sich das nochmal zu sagen. Respekt haben. Ich bin davon überzeugt, dass Respekt auch unersetzlich ist, dass wir Respekt vor den Meinungen und vor dem Leben eines anderen Menschen haben, auch wenn wir vielleicht sagen, das hat er aber wirklich komisch gemacht. Ich lese euch mal kurz eine kleine Geschichte vor von einem Kloster. Ein Kloster steht kurz vor dem Sterben, nur noch einige wenige Mönche, alte Mönche versammeln sich um einen ebenso alten Abt. In der Nähe gibt es eine Hütte, die gelegentlich von einem Rabbi aufgesucht wird. Diesen fragt der Abt schließlich um Rat, aber auch er weiß keine Hilfe, um dem sterbenden Orden zu helfen, retten. Nur so nebenbei lässt er zum Abschied fallen, dass das Einzige, was er sagen könne, sei, dass einer von den übrig gebliebenen Mönchen bestimmt der Messias sein müsse. Nun beginnt das große Rätseln, denn über dieser unklaren Aussage müssen die Mönche nun endlos brüten, was dazu führt, dass sie einander zunehmend mit großem Respekt zu behandeln beginnen. Schließlich könnte ja tatsächlich der jeweils andere der Messias sein. Dies führt dazu, dass das Kloster allmählich eine enorme Aura von Respekt zu umgeben beginnt, welche anfängt, in die Welt auszustrahlen. Und es dauert nicht lange, bis diese Ausstrahlung die Menschen anzieht und das Kloster wieder blüht. Ich finde das eine wundervolle Geschichte, dass wenn wir Respekt voreinander haben, dass das was ausstrahlt. Und wir sind doch die Besten, die selber gelernt haben, wie es ist, dass Gott Respekt hat für uns, dass wir das anderen auch geben können. Und ein viertes, und das möchte ich noch ein bisschen ausführen, ist zuhören. In Begegnung einem Menschen zuhören. Und dazu möchte ich euch 2, 3 oder 7 kleine Dinge sagen, die das so ein bisschen konkretisieren. Es hilft, wenn man jemandem zuhört, wenn man ihn mal anguckt, wenn man ihm mal in die Augen guckt. Ich weiß, das geht nicht unendlich lange, man muss dann auch mal wieder woanders hingucken, sonst wird es peinlich. Aber dieser Augenkontakt vermittelt, ich bin aufmerksam, ich höre dir zu. Das nächste, sei ganz da. Wenn deine Gedanken abschweifen wollen, dann hindere sie daran. Denk nicht über das nach, was noch kommt heute, sondern versuche ganz in der Situation bei dem Menschen zu sein. Das ist jetzt die Gelegenheit, diesem Menschen Gottes Liebe zu zeigen, dadurch, dass du da bist. Ein drittes, falle dem anderen nicht ins Wort. Oh, das ist so schwer. Manchmal weiß man schon, was der andere sagen will, oder dann macht er eine Pause und dann kann ich endlich. Nehmen wir uns mal vor, einander nicht ins Wort zu fallen. Dazu gehört so ein bisschen das nächste, formuliere noch keine Entgegnung, wenn der andere noch redet. Ihr kennt das, ne? Der andere redet und ich weiß schon, was ich sage, aber dann redet er weiter, dann passt das gar nicht mehr. Da muss ich schon mal überlegen, was sage ich denn gleich? Lasst uns doch erstmal zu Ende zuhören und dann kommt schon irgendwas, was wir entgegnen können. Zur Not kann man auch mal sagen, ich brauche mal kurz einen Moment und überlege mal, was ich jetzt sagen kann. Pausen sind nicht schlimm. Höre auf Gott. Auch in ganz normalen Begegnungen ist es gut, wenn wir das so eingeschaltet haben, dass auch Gott in dieser Begegnung ist. Und dass Gott vielleicht durch den anderen uns was sagen will oder dass Gott durch uns dem anderen was sagen will. Nehmen wir das doch mal als Gottes Unterstützung in Begegnungen. Dass Gott da ist und mit dieser Begegnung auch etwas möchte. Okay, das andere lasse ich jetzt mal weg. Ich glaube, das reicht. Letztendlich liegt es tatsächlich auch an uns, ob und wie wir Gemeinschaft erleben. Ob und wie wir Beziehungen erleben, ob und wie wir Begegnung erleben. Ich kann nur uns allen und auch mir sagen, lassen wir uns doch wieder neu aufeinander ein, auf Menschen, grundsätzlich. Laden wir uns ein, besuchen wir einander. Gemeinschaft und Begegnung sind Geschenke Gottes, die er uns anbietet, die er aber nicht machen kann, wenn wir nicht mitmachen. Die passieren nur, wenn wir mitmachen. Aber dann kann da wirklich Tolles geschehen. Ich glaube, dass in vielen Begegnungen mit Menschen wir tatsächlich Gott erleben. Nochmal auf eine ganz andere Art. Und vielleicht haben wir ja gleich beim Kaffeetrinken Gelegenheit, darüber zu reden. Oder nachher bei der Aktion. Warte mal, wer zum Kaffee kommt. Wer übrigens heute keine Zeit dafür hat, es gibt ganz viele weitere Tage in unserem Leben, an denen wir das machen können. Ich weiß, manche hatten schon gesagt, ich kann leider an dem Tag nicht. Dann macht es einfach irgendwann. Ladet jemanden ein. Gut, ihr wisst dann, wer kommt. Das kann ich aber nicht ändern. Oder fragt heute, wenn jemand spontan noch Räume hat und Kuchen hat oder Kaffee, ist jemand da, der sagt, ich könnte heute noch, ist jemand da, der besuchen möchte? Ich frage mal ganz konkret. Möchte jemand heute noch Besuch und möchte jemand einen Besuch machen spontan? Okay, hätte ja sein können. Es gibt viele weitere Tage, an denen ihr das machen könnt, an denen wir das machen können, ich auch. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Lasst uns das ernst nehmen, dass in dem, was wir an Gemeinschaft erleben, Gott sein möchte und Gott ist. Und Gott das nutzen möchte, damit wir Gutes erleben, für uns und damit wir anderen Gutes tun damit. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Amen.